SWR 2 aktuell.
Und das sind einige der Themen bis 6:30. Der russische Feldzug gegen die Ukraine geht weiter. Wir berichten über die aktuelle Lage. Die EU friert Vermögenswerte des russischen Präsidenten Putin und von Außenminister Lavrov ein. Und überall im Land gibt es heute Solidaritätskundgebungen für die Ukraine, auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Im Studio Gerhard Leitner, einen schönen guten Abend. Und wir blicken natürlich zuerst auf die Lage in der Ukraine. Russland hat einen Großangriff fortgesetzt. In mehreren Städten des Landes schlugen weiter Raketen oder Artilleriegeschosse ein. Russlands Präsident Putin hat die ukrainische Armee zum Kampf gegen die eigene Regierung in Kiew aufgerufen. Zur aktuellen Lage der Bericht von Markus Sambale.
Am zweiten Tag des Krieges sind die russischen Truppen vorgerückt auf die Hauptstadt Kiew. Nach ukrainischen Berichten gab es Kämpfe im Norden der 3-Millionen-Stadt. Bewohner berichten von Schüssen und Explosionen in Wohnvierteln. Wie viele Menschen verletzt oder getötet wurden, lässt sich derzeit nicht sagen. Das russische Militär berichtet, Kiew von Westen her blockiert zu haben. Ziel des russischen Vormarsches auf die Hauptstadt dürfte die ukrainische Regierung sein, die sich dort weiter aufhält. Präsident Selenskyj veröffentlichte von Kiew aus eine weitere Videobotschaft. In einem emotionalen Appell verlangte er von den europäischen Staaten noch härtere Strafmaßnahmen gegen Russland. Und Selenskyj sprach auch direkt Wladimir Putin an.
Ich möchte mich noch einmal an den Präsidenten Russlands wenden. In der ganzen Ukraine wird gekämpft. Lassen Sie uns an den Verhandlungstisch setzen, um den Verlust von Menschenleben zu stoppen. Doch die Chancen für Gespräche stehen derzeit schlecht. Zwar erklärte sich der Kreml bereit, eine Verhandlungsdelegation zu entsenden, und zwar nach Minsk in Belarus, doch die Bedingungen dafür sind unklar und wohl nicht akzeptabel für die ukrainische Seite. So rief der russische Präsident Putin am Nachmittag die ukrainische Armee auf, sie solle ihren eigenen Präsidenten stürzen. Der russische Außenminister Lavrov hatte vorher in Moskau erklärt,
wir sind zu Verhandlungen bereit, wenn das ukrainische Militär die Waffen niederlegt und das ukrainische Volk die Möglichkeit hat, selbst über sein Schicksal zu entscheiden.
Sich zu ergeben, das ist für die ukrainische Führung keine Option. Im Gegenteil, Präsident Selenskyj hatte die Generalmobilmachung verkündet. Damit müssen sich alle Wehrpflichtigen und Reservisten zum Kämpfen bereithalten. Im Land sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen 100.000 Menschen auf der Flucht vor den russischen Angriffen. Die 37-jährige Ukrainerin Katerina berichtet, unter welchen Umständen sie die Hauptstadt verließ.
Утром паніка. Früh morgens gab es Panik nach den Explosionen, aber mittags haben wir uns dann ganz ruhig und geordnet in Kiew auf den Weg gemacht und sind hierher gefahren.
Die 37-Jährige ist mit ihrem Mann und ihren 5 Kindern jetzt an einem Ort rund 100 Kilometer südlich der Hauptstadt. In Kiew selbst sei die Lage zu gefährlich, erzählt sie.
In Kiew suchen alle derzeit Schutz in Bunkern. Menschen, die Explosionen hören, verstecken sich.
Nicht nur aus Kiew, sondern aus vielen Teilen der Ukraine werden Angriffe und Kämpfe gemeldet. Zwar leisten die ukrainischen Soldaten nach Einschätzung von Experten erheblichen Widerstand, doch die russische Invasion geht mit jeder Stunde weiter.
Zur aktuellen Lage in der Ukraine war das der Bericht von Markus Sambale. Währenddessen geht auch in den Nachbarstaaten an der russischen Grenze weiter die Angst um, selbst in den Ländern, die als NATO-Mitglieder im Bündnisfall vom westlichen Verteidigungsbündnis beschützt werden, wie zum Beispiel Litauen, Lettland und Estland. Als Korrespondent beobachtet Arne Bartram die baltische Region. Herr Bartram, die NATO unterstützt diese Länder mit zusätzlichen Truppen und Waffensystemen. Warum ist man dort trotzdem weiter so besorgt?
Also die Regierungen, die versuchen tatsächlich, die Menschen zu beruhigen. Die sagen, wir sind eben durch die NATO geschützt, wir haben hier die Bündnispartner und die haben uns auch versichert, dass sie an unserer Seite stehen. Bei den Menschen, da erleben wir schon, dass es da viel Verunsicherung gibt, weil die eben auch noch die Erfahrung haben aus der Sowjetzeit. Also man ist ja erst wieder 1991 aus dieser Sowjetunion, die den Menschen dort ja aufgezwungen wurde, hinausgekommen. Und viele fragen sich, wenn Putin jetzt quasi offensichtlich die Grenzen, die in Europa aktuell gelten, nicht akzeptieren will. Wie weit geht er dann? Und manche sagen halt, naja, quasi die Menschen hier im Baltikum, wir haben es ja schon mal erlebt, dass eben aus Moskau gesagt wird, nein, wir akzeptieren eure Selbstständigkeit nicht. Und deswegen, ja, sind eben auch, würde ich sagen, zum einen aus historischen Gründen, da viele Menschen eben immer noch drauf bedacht, da wirklich sehr, sehr achtsam zu sein. Zum anderen ist es eben auch einfach die Lage, ne? Also Estland, Lettland und Litauen sind auf dem Landweg ja fast vollständig von Russland und dessen Verbündeten Belarus umgeben. Also da wäre ja, wenn eben dieser Schutz durch die NATO nicht bestehen würde, es relativ einfach, die einzunehmen.
Wir haben schon die militärische Unterstützung angesprochen. Wie bereiten sich die baltischen Staaten zusätzlich auf die mögliche weitere Entwicklung vor? Bereiten die sich zum Beispiel auch auf Flüchtlingsströme vor?
Ja, das tun sie. Also zum Beispiel in Litauen, die haben gemeldet, dass sich aktuell rund 30.000 Ukrainer mit befristetem Visum dort aufhalten und die dürften jetzt auch erstmal bleiben. Also das sind ja nicht nur die Menschen, die jetzt quasi aus der Ukraine rausflüchten, sondern auch die, die ja schon in den anderen Ländern sind und jetzt eben nicht mehr in ihre Heimat zurückgehen können. Litauen hat zum Beispiel auch an seiner Grenze zu Polen Flüchtlingszelte aufgestellt. Da sei aber, also Stand heute Mittag, noch niemand angekommen. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis eben die Flüchtlingsströme auch Richtung Baltikum da sind. Alle baltischen Länder haben aber schon angekündigt, dass sie eben Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen wollen und sind auch im Moment dabei, die Kapazitäten zu überprüfen und Unterkünfte freizumachen.
Also bei uns gibt es Proteste, Solidaritätskundgebungen, Mahnwachen. Was sagen denn die Menschen in den baltischen Staaten auf der Straße zur russischen Aggression? Wie stehen die dazu?
Das ist ein bisschen geteilt. Also man darf ja nicht vergessen, in den baltischen Staaten, vor allem in Estland und in Lettland, gibt es eine ziemlich große russischsprachige Minderheit. Also etwa mindestens ein Viertel der Menschen in den jeweiligen Ländern. Und da gibt es tatsächlich einige, die Russland oder die russische Aggression im Moment befürworten. Und zwar vor allem Ältere, die ihre Informationen aus den russischen Medien bekommen, also die der russischen Propaganda da vollkommen ausgeliefert sind. Und ja, da gibt es durchaus Unterstützer für das, was da gerade in der Ukraine passiert. Also Menschen, die wirklich glauben, dass die Menschen das dort wollen und dass sie wirklich besetzt seien von einem ukrainischen Regime. Also eben genau dieses Narrativ, was die russische Regierung da verbreitet. Bei der Mehrheit der Bevölkerung würde ich sagen, da herrscht aber einfach, ja, Angst, Ratlosigkeit, vollkommenes Unverständnis. Wir haben bei Demonstrationen, die es in allen Hauptstädten und auch in mehreren anderen Städten dort gab gestern, gehört, dass bei manchen so ein bisschen die Angst da ist. Also wir haben Stimmen gehört, wir gucken jetzt sehr genau, was in der Ukraine passiert, weil wir könnten ja tatsächlich die Nächsten sein.
Arne Bartram war das über die anhaltenden Ängste und Sorgen der baltischen Staaten. Bei Krisensitzungen von EU und NATO in Brüssel haben die EU-Staats- und Regierungschefs heute eine starke Antwort auf den russischen Angriff gesucht und offenbar auch gefunden. So sollen von EU-Seite Strafmaßnahmen mit Blick auf Energie, Finanzen und Transport vereinbart worden sein. Offenbar gehen die Maßnahmen jetzt auch direkt gegen Präsident Putin und Außenminister Lavrov. Aus Brüssel der Bericht von Jakob Mayer.
Die EU bringt weitere Sanktionen gegen Russland auf den Weg und zielt dabei auch auf die Führung. Sie will die Konten von Präsident Wladimir Putin und Außenminister Sergei Lavrov einfrieren. Wir treffen das System in seinem Machtkern, sagt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock.
Sie sind verantwortlich dafür, dass unschuldige Menschen in der Ukraine sterben. Sie sind dafür verantwortlich, dass das internationale System mit Füßen getreten wird. Und das nehmen wir als Europäerinnen und Europäer nicht hin.
Die EU-Außenministerinnen und Minister beschließen formell ein zweites Sanktionspaket, das der Gipfel in der vergangenen Nacht auf den Weg gebracht hat. Demnach wird die Geschäftstätigkeit weiterer russischer Banken eingeschränkt. Staatsbetriebe dürfen sich kein Geld mehr in der EU beschaffen, ihre Anleihen nicht hier gehandelt werden. Die EU will ein faktisches Ausfuhrverbot verhängen für Ersatzteile, die Russland unbedingt braucht, um Ölraffinerien am Laufen und Flugzeuge in der Luft zu halten. Auch der Export von Computern und Software nach Russland wird deutlich begrenzt.
Das wird Russland ruinieren.
Aus dem Zahlungsverkehrssystem SWIFT wird Russland nicht ausgeschlossen, noch nicht. Ein solcher Schritt würde das Land tatsächlich von globalen Finanztransaktionen abkoppeln. Aber die Wirkung sei nicht gezielt genug, sagt Außenministerin Baerbock. Ihr Luxemburger Kollege Jean Asselborn befürchtet außerdem negative Rückwirkungen auf die EU. Wir können nicht noch eine Welthandelskrise riskieren, sagt er.
Es wäre jetzt falsch, in Europa nur eine Debatte zu führen, SWIFT oder nicht SWIFT. Dieses Paket, so etwas hat die Welt noch nicht gesehen. Also das ist schon etwas was, glaube ich, sehr, sehr greift.
Tatsächlich ist es schon das zweite Bündel an Strafmaßnahmen, das die EU innerhalb einer Woche gegen Russland schnürt. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg betont deshalb:
Wir sollten uns auch nicht klein machen und uns kleiner reden, als wir tatsächlich sind. Das sind schon Sanktionspakete, die sehr namhaft sind. Und ja, wir haben noch Pfeile im Köcher. Wir wollen nicht das ganze Pulver auf einmal verschießen. Wir müssen ja leider Gottes davon ausgehen, dass wir noch nicht das Ende der Eskalation und der Gewalt in der Ukraine gesehen haben.
Schon jetzt fliehen Tausende aus dem Land. Die EU steht bereit, Flüchtlingen zu helfen, sagt Außenministerin Baerbock.
Wir müssen alles dafür tun, dass wir die Menschen, die jetzt vor diesen Bomben fliehen, vor diesen Panzern fliehen, dass wir sie unverzüglich aufnehmen. Auch das haben wir in den letzten Wochen vorbereitet.
Entlang der ukrainischen Grenze kümmern sich nach Baerbocks Worten Botschaftsvertreter um deutsche Staatsangehörige. Außerdem würden internationale Organisationen dabei unterstützt, Ukrainerinnen und Ukrainer zu versorgen.
Zu den harten Sanktionen der EU gegen Russland war das aus Brüssel der Bericht von Jakob Mayer. Die NATO wiederum setzt alles daran, die Verteidigungsbereitschaft der Bündnispartner entlang der russischen Grenze hochzusetzen. Dazu leisten die Mitgliedsländer nach ihren Möglichkeiten ihren Teil. Natürlich ist auch Deutschland mit Truppen und Gerät dabei. Der Bericht von Uli Haug.
In Litauen sind bereits knapp 1000 deutsche Soldatinnen und Soldaten stationiert. Außerdem überwachen 6 deutsche Eurofighter den rumänischen Luftraum. Die Bundesregierung hat der NATO aber weitere Bundeswehreinheiten angeboten.
Wir unterstellen jetzt auch mehrere Schiffe den entsprechenden NATO-maritimen Gruppen, unter anderem die Korvette Erfurt, die wird morgen auslaufen und dann in der Ostsee zusätzlich Dienst tun, eine weitere Fregatte auch im Mittelmeer und entsenden jetzt auch ein Erkundungsteam, um zu gucken, wo wir unseren osteuropäischen NATO-Partnern bei der Luftverteidigung noch zur Seite stehen können.
Während diese Patriot-Flugabwehrsysteme im Baltikum stationiert werden, könnte eine Infanteriekompanie nach Rumänien verlegt werden. 150 Soldaten mit einem guten Dutzend Radpanzern, schnelle Hilfe, die mittel- bis langfristig aber nicht ausreichen könnte. Deutschland verstärkt im Rahmen seiner Möglichkeiten die NATO-Ostflanke.
Ja, aber eben nur im Rahmen seiner Möglichkeiten. Aber die lassen nach Ansicht vieler Experten zu wünschen übrig. Ganz offenbar rächt sich jetzt der jahrelange Sparkurs bei der Truppe und der Glaube, dass die Landesverteidigung seit Ende des Kalten Krieges auf der Prioritätenliste möglicherweise nicht mehr ganz oben steht. Dazu ein Kommentar aus unserem Hauptstadtstudio von Kai Küstner.
Es ist ein heftiger Zusammenprall mit der Realität, den die deutsche Politik da gerade erlebt. Auch in der traditionell russlandfreundlichen SPD schwant jetzt vielen, dass sie den russischen Präsidenten nicht als das wahrgenommen haben, was er ist. Ein machthungriger, skrupelloser Imperialist, der nichts mehr fürchtet als funktionierende Demokratien in seiner unmittelbaren Nachbarschaft. Die für viele bittere Erkenntnis daraus lautet, wer unsere verletzlichen Demokratien vor einem nur in Machtkategorien denkenden Mann schützen will, darf nicht ohnmächtig wirken, vor allem nicht militärisch. Da kommt es äußerst ungelegen, dass der von Putin in Europa entfesselte Krieg die Bundeswehr auf dem falschen Fuß erwischt. Blank stünde man da, so formulierte es der Chef des deutschen Heeres Alfons Meiss. Und in der Tat, bis 2014 wurde die deutsche Truppe so klein gespart, dass der russische Generalstab sie selbst durch das Fernglas nur noch als Winzling wahrgenommen haben dürfte. Seitdem sich Russland die ukrainische Krim einverleibte, steigt der Wehretat stetig. Doch auch heute noch sind zumindest einige Truppenteile in so erbarmungswürdigem Zustand, dass sie die gewünschte Abschreckungswirkung kaum entfalten können. Nur ein Beispiel. Die Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes in Mali könnte allen Ernstes daran scheitern, dass die Deutschen 5 französische Kampfhubschrauber in der Krisenregion nicht ersetzen können, obwohl die Bundeswehr auf dem Papier über 60 Helikopter verfügt. Der 24. Februar 2022 dürfte Europa ähnlich prägen wie der 11. September 2001. Nachdem Putin lange von einer angeblichen Einkreisung durch die NATO schwadronierte, dürfte er nun ganz dicht an die NATO-Grenzen heranrücken. Belarus gehört bereits zum neuen russischen Imperium. Die Ukraine soll wohl nach seinem Willen folgen. Heißt im Klartext, wir dürften es in Europa auf längere Zeit mit 2 sich feindselig gegenüberstehenden Blöcken zu tun haben. Eine Art Kalter Krieg 2.0. Will der demokratische Teil dieses Blocks ernst genommen werden, kommt er um glaubwürdige Abschreckung leider nicht herum.
Zur bedingten Einsatzbereitschaft der Bundeswehr war das ein Kommentar von Kai Küstner. Sie hören SWR aktuell am Freitagabend, 18.19 Uhr. Im SWR-Tagesgespräch nun der SPD-Politiker und Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums Matthias Platzek. Herr Platzek, Sie haben gestern in einem Statement gesagt, dass dass Sie sich seit Jahren dafür eingesetzt haben, dass eine Situation, wie wir sie jetzt haben, nie eintreten wird. Jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine. Ist das nicht eine Ohrfeige für all Ihre Verständigungsbemühungen mit Russland?
Wissen Sie, das wäre mir fast noch egal. Ohrfeigen kann man wegstecken und vertragen. Wir haben mit vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern insgesamt ja seit 25 Jahren im Deutsch-Russischen Forum und die arbeiten alle ehrenamtlich. Wir haben alle viel Zeit und Energie und Herzblut, sonst macht man das nicht, reingesteckt, damit genau das, was jetzt passiert ist, nicht passiert. Wir haben Brücken gebaut, wir haben Veranstaltungs- und Begegnungsformate ins Leben gesetzt, Austauschprogramme, Städtepartnerschaften und vieles andere. Und jetzt steht man da, muss erleben, wie der russische Präsident alle Regeln des Zusammenlebens bricht und einen durch nichts und niemanden zu rechtfertigen Überfall auf sein Nachbarland veranstaltet, was ja die Irrealität noch deutlicher macht, ist, dass er im gleichen Atemzug davon redet, dass es sich um ein Brudervolk handelt, was ja in Realita stimmt, wenn man die vielen verwandtschaftlichen Beziehungen sieht. Ich habe selber auf beiden Seiten Freunde und Bekannte. Und auf der anderen Seite verkündet er, dass er eben dieses Brudervolk überfällt, ihm also jede Selbstständigkeit raubt und jetzt auch noch einigen oder nicht wenigen Menschen das Leben. Das ist alles, man hat geglaubt, das kann nicht wahr sein und es ist wahr. Mir raubt das jetzt schon seit Tagen den Schlaf, weil, ja, sie haben irgendwie das Gefühl, das Falsche gemacht zu haben oder das zumindest etwas völlig Sinnloses. Ne?
Ja, Sie klingen auch richtig wütend. Fühlen Sie sich nicht ein Stück weit betrogen?
Ja, wissen Sie, das sind ja eigentlich auch keine Kategorien. Auch damit könnte ich noch leben. Aber dass hier ein Krieg, das in diesem 21. Jahrhundert ein Staatsführer wieder dazu übergeht, also da fühlt man sich ja an vorvergangene Jahrhunderte erinnert, Interessengegensätze mit Gewalt zu lösen, Panzer loszuschicken. Ich bin immer dafür und ich habe auch immer dafür geworben, russische Sichten mit einzubeziehen in unsere Konstrukte, sie ernst zu nehmen, sie aufzunehmen. Ich bin auch immer der Meinung, dass man darüber streiten kann und zwar auch heftig. Aber es gibt eine rote Linie. Ich komme aus der Bürgerbewegung der DDR. Wir haben uns damals geschworen, egal was passiert, das stand auch auf unseren Armbinden, alles was passiert, keine Gewalt. Und das hat mich geprägt, auch für die Jahrzehnte danach. Und dafür habe ich immer gearbeitet. Und das hat sich jetzt ins Gegenteil in der Frage verkehrt, dass hier massiv Gewalt eingesetzt wird. Und dafür gibt es keine Rechtfertigung. Ich weiß auch gar nicht, ob er noch überblickt. Ich glaube ja sowieso, dass er in seiner eigenen Welt mittlerweile lebt, der russische Präsident, was er für Schaden anrichtet. Viele der Fragen, die aufgeworfen wurden von der russischen Seite in den vergangenen Jahren, haben ja auch eine gewisse Substanz. Wie gesagt, man kann darüber streiten. Alles das ist jetzt weggewischt. Kein Mensch wird mehr darüber reden, weil wer Gewalt anwendet, der hat kein Recht mehr, dann zu sagen, aber jetzt müsst ihr mir mal in Ruhe zuhören. Und das sind Langzeitschäden. Es ist wirklich eine richtige Tragödie, die sich da im Moment abspielt.
Sie haben ja sehr enge Kontakte nach Russland in Politik, Wirtschaft, Massenmedien, Kultur. Was sagen denn Ihre russischen Partner zur aktuellen Situation?
Also ich kann Ihnen erstens nur sagen, ich war das letzte Mal vor Weihnachten drüben, da haben wir natürlich auch über solche Fragen gesprochen. Da habe ich überall wahrgenommen, und zwar von keinem einzigen etwas anderes, als dass man sich heftig auseinandersetzt. Aber es darf keinen Krieg geben, auch und gerade nicht mit der Ukraine. Ich habe von keinem was anderes gehört und ich glaube nicht, dass alle gelogen haben. Und jetzt ist natürlich Erschütterung da. Ich habe am ersten Kriegstag schon früh vor 6 mit jemandem im Süden Russlands telefoniert, habe ich einfach nur Erschütterung wahrgenommen. Aber wir dürfen die Augen nicht verschließen. Es gibt natürlich auch Unterstützung für diesen Feldzug, keine Frage. Mein Gefühl ist nur, dass anders als in der Krim-Krise, wo bei der Annexion der Krim ungefähr 95% der Russinnen und Russen der Meinung waren, der Präsident hat genau das Richtige getan, das ist dieses Mal anders. Und deshalb habe ich zumindest noch eine kleine Resthoffnung, dass aus der Elite heraus, aus der Gesellschaft heraus, vielleicht aus der eigenen Administration an irgendwelchem Punkt jetzt gesagt wird, es reicht, das geht so nicht, das können wir nicht. Aber wie gesagt, es ist nur, das gebe ich zu, eine kleine Hoffnung.
Es gehen ja auch Menschen auf die Straße, werden aber gleichzeitig massenhaft verhaftet. Die Opposition ist zum Schweigen gebracht. Herr Platzek, Ihnen und denjenigen, die sich so intensiv für den Dialog mit Russland einsetzen, wird ja automatisch eine Nähe zur russischen Regierung unterstellt oder zumindest Verständnis für die russische Position. Hat sich das in den vergangenen Tagen oder Wochen jetzt dramatisch verändert?
Ja, natürlich hat sich das verändert. Wenn jemand Krieg beginnt, wenn jemand Krieg führt, wenn jemand Panzer in fremde Länder schickt, dann ist vieles einfach gegenstandslos, was man vorher gedacht, erörtert und mit den Kollegen diskutiert hat. Und ja, ich bekenne mich dazu. Ich habe jahrelang, viele, viele Jahre, um Verständnis für russische Positionen geworben. Habe auch da keine Auseinandersetzung gescheut, weil ich wollte, dass wir den Versuch machen, durch Annäherung, durch mehr Verflechtung, durch mehr Verbindung, auch mehr Verständnis zu schaffen. Unser Ziel als deutsch-russisches Forum steht auch geschrieben, das Zusammenleben von Völkern in Frieden und Freiheit zu fördern. Und das haben wir uns als Symbol praktisch danach gerichtet und danach gestrebt. Und von daher musste man auch mit dem Vorwurf leben, da russische Positionen zu vertreten. Das gehört alles dazu. Aber natürlich hat sich auch bei mir was geändert. Das ist doch völlig klar. Und ich kann mir auch kaum vorstellen, wie ein deutscher Bundeskanzler zu dem russischen Präsidenten irgendwann fährt oder der und wie man mit dem dann Abmachungen und Verhandlungen führen soll und irgendwas unterschreiben soll, wo man weiß, davon ausgehen muss, der hat mir 4 Stunden lang ins Gesicht gelogen. Also da fehlt mir im Moment auch noch, ich habe sonst immer für ausweglose Situationen eigentlich irgendeine Vorstellung auch im Kopf. Mir fehlt im Moment die Fantasie.
Die jahrelangen Bemühungen für einen guten Dialog zwischen Deutschland und Russland sind zerstört, sagt der Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums, der SPD-Politiker Matthias Platzek, das SWR-Tagesgespräch. Das haben wir aufgezeichnet. Seit dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine gibt es überall in Deutschland Solidarität. Der Städtetag Baden-Württemberg hat mitgeteilt, dass viele Städte im Südwesten Kontakte in die Ukraine oder dort sogar Partnerstädte haben, etwa Heidelberg, Freiburg oder Ludwigsburg. Sie bereiten sich darauf vor, wie andere Städte, übrigens auch in Rheinland-Pfalz, Flüchtlinge aufzunehmen. Michael Schulze von Glasser ist Geschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft und hat heute in SWR aktuell auf die Dringlichkeit der Unterstützung für die Ukraine hingewiesen.
Es ist natürlich schon wichtig, Solidarität zu zeigen mit den Menschen in der Ukraine und natürlich dann auch Forderungen zu stellen, auch die sich an Russland richten, auch an die russische Bevölkerung, die auch nicht einheitlich jetzt für den Krieg ist. Also von daher ist es auf jeden Fall wichtig, auf die Straße zu gehen, auch Forderungen an die Bundesregierung zu stellen, zum Beispiel, dass die Grenzen offen bleiben, dass eben Leute aus der Ukraine, die flüchten wollen, eben auch diese Möglichkeit haben. Und ja, also ich denke schon, dass man da auch humanitär schon was bewegen kann, auch als Zivilgesellschaft.
Und verschiedene Friedensinitiativen haben jetzt zu Mahnwachen aufgerufen, auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Wie schon erwähnt, zunächst aus Stuttgart, Arno Knüttgen.
In Baden-Württemberg wird die wohl größte Demonstration in Mannheim stattfinden. Friede, Solidarität, Zusammenhalt, stoppt Putin, ist der Titel der Kundgebung, zu der die Veranstalter am Abend etwa 300 Teilnehmende erwarten. Zu den Organisatoren gehört unter anderem die Initiative Seebrücke, die sich für die Rechte von Geflüchteten einsetzt. Weitere Demonstrationen und Mahnwachen sind in Tübingen, Stuttgart und Schorndorf angemeldet. In vielen Kirchen sind heute Abend Friedensgebete geplant, so im Ulmer Münster und auf der Freitreppe vor St. Michael in Schwäbisch Hall. Zum Zeichen der Solidarität mit der Ukraine wird außerdem auf vielen Rathäusern im Land die ukrainische Flagge und auch auf dem neuen Schloss in Stuttgart, dem Sitz zweier Landesministerien. Das Schloss Solitude in Stuttgart, das Schloss Ludwigsburg sowie die Gebäude der Reichsengelhorn-Museen in Mannheim sollen am Abend in den ukrainischen Landesfarben Blau und Gelb angestrahlt werden.
Auch in Rheinland-Pfalz sind einige Veranstaltungen und Kundgebungen zur Unterstützung der Ukraine angesagt. Thomas Nettelmann fasst zusammen.
Auch in Rheinland-Pfalz finden heute wieder Kundgebungen gegen den Ukraine-Krieg sowie Friedensgebete statt. In Kaiserslautern läuft eine Demonstration, zu der mehrere Jugendorganisationen aufgerufen haben. Das Stadtjugendparlament will damit ein Zeichen gegen die russischen Angriffe setzen. In Frankenthal lädt das Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus zu einer Kundgebung auf dem Rathausplatz ein. Anschließend soll eine Menschenkette gebildet werden. Es gehe um die Solidarität mit der Ukraine und dem Schutz der demokratischen Werte, so die Organisatoren. Die Friedensinitiative Neustadt-Weinstraße hält eine Mahnwache auf dem Marktplatz ab. Sie steht unter dem Motto Stoppt den Krieg, Frieden für die Ukraine und ganz Europa. Auch in Speyer gibt es eine Mahnwache, veranstaltet vom DGB-Stadtverband und dem Speyerer Bündnis gegen Rechts. Die Stadt Landau wird ihr Rathaus in den ukrainischen Farben beleuchten. Die katholische Friedensbewegung Pax Christi veranstaltet am Abend ein Online-Friedensgespräch mit dem Mainzer Bischof Kohlgraf. In einer Mainzer Kirche gab es heute Mittag ein ökumenisches Friedensgebet, an dem unter anderem die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer teilnahm.